So, da wären wir auch schon wieder zurück im Studio und wir sind jetzt heute hier mit unseren Interviewgästen. Denn beim heutigen Interview geht es um die Aufführung in der Tonne Reutlingen oder bei der Tonne. Ja, genau, es geht ums Sommertheater und ganz konkret soll es heute auch um das Stück Im Namen der Rose gehen. Und genau, dafür haben wir heute drei Gäste bei uns. Da würde ich gerne einmal mit euch die Runde machen. Ihr dürft euch gerne alle selber kurz vorstellen und sagen, was denn eure Rolle beim Theater in Reutlingen ist.
Genau, ich fange mal an. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Enrico Oberneck, ich bin Intendant und Regisseur am Theater.
Ja, schönen guten Tag, ich bin der David Liske und ich bin Schauspieler und ich spiele in Der Name der Rose den William von Baskerville.
Ja, guten Morgen. Ich bin Michel Optenplatz, seit 4 Jahren jetzt Dramaturg am Theater Reutlingen die Tonne und ich habe auch bei Der Name der Rose die Dramaturgie gemacht.
Ja, alles klar, super. Das heißt, wir haben heute drei komplett unterschiedliche Perspektiven auf dieses Stück. Das finde ich sehr gut. Genau, dann wäre vielleicht meine erste Frage, wovon handelt denn der Name der Rose? Also kann man das vielleicht grob zusammenfassen, auch auf eine Art und Weise, die vielleicht niemanden spoilert, damit wir nicht zu viel vorwegnehmen von dem Stück?
Oh, das ist relativ schnell gesagt. Es ist ein Mittelalter-Krimi. Also, es geht um diverse Morde an Mönchen in einer italienischen Benediktinerabtei im Jahr 1327. Auf diesen Handlungsstrang fokussiert auch unsere Inszenierung im Sommertheater. Das ursprüngliche Buch, der Roman von Umberto Eco von 1980 ist wesentlich komplexer. Da kommt ganz viel Geschichtliches, Kirchenhistorisches, Philosophisches noch mit rein, was bei uns natürlich anklingt, aber wenn man irgendwie über 600 Seiten eindampft auf eine Inszenierung von 1,5 Stunden, dann muss man sich entscheiden, was man in den Fokus nimmt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ist es denn so, also ich habe jetzt online nachgeschaut, dass das Ganze beim Spitalhof aufgeführt werden soll. Ist das jetzt eine bewusste Entscheidung gewesen, das dort aufzuführen, oder gab es da keinen besonderen Grund? War das einfach, ihr wolltet das Open Air haben und das war der erstbeste Ort?
Interessanterweise ist es so, wir machen das, also wir haben uns tatsächlich dieses Mal drüber Gedanken gemacht. Wir machen aber das Sommertheater dort seit, uff, Enrico, wie viele Jahren? 30? Nee, noch nicht ganz, ne?
Keine Ahnung. Also, solange ich denken kann und das irgendwie mitgekriegt habe, gibt
Okay.
es dort das Sommertheater und man muss sich vorstellen, das passt da ideal rein, weil es wirklich ein mittelalterliches Ambiente ist. Also klar, es gibt kein Kopfsteinpflaster, sondern Asphaltern, aber so alles drumherum, so diese Fachwerkfassade und dann irgendwie tolle Bäume irgendwie im Spitalhof. Und dann schaut man so ein bisschen auf eine ehemalige Kirche, das ist der Spitalhofsaal, also auf diese Fenster. Und die Sibylle Schulze, die Bühnenbildnerin, hat eigentlich das Ganze idealerweise aufgenommen. Und toll ist, wir fangen immer so um 20 Uhr an. An und dann wird so langsam dämmerig und dann, wenn es ja am Schluss zum großen Showdown kommt, dann setzt auch das Licht richtig toll ein. Also ich finde, das passt dies ja wirklich super.
Ja, klingt nach einem tollen Ambiente, vor allem für so einen Krimi. Jetzt habe ich schon vorhin rausgehört, also das Original, das basiert auf dem Roman von 1983. War das für die Zeit irgendwie üblich, solche Themen in einen Krimi reinzupacken? Das klingt für mich total fremdartig, so gar nicht wie so dieses Contemporary Krimi, was ich jetzt eigentlich gewohnt bin zu hören oder zu sehen.
Nee, gar nicht. Also der Name der Rose hat ja auch einen Ruf als im Prinzip exemplarischer postmoderner Roman. Also wir haben da mit Umberto Eco einen Zeichenwissenschaftler, einen Semiotiker, der sich eben entscheidet, diesen Roman zu schreiben und dort ganz viele Themen miteinander zu verweben, die er aus seinem Wissenschaftsalltag her kennt, aus seinem Studium her kennt. Und der eben in der Hochzeit dieses postmodernen Schreibens eben beschließt, diese Referenzen alle zusammenzubringen. Also man hat in den beiden Hauptfiguren William von Baskerville und Adson von Melk ganz klare Anspielungen auf Sherlock Holmes und Dr. Watson. Also die auch nicht zufällig sind, sondern was eine Entscheidung ist. Also was in diesem postmodernen Schreiben im Prinzip die Regel ist, weil alle AutorInnen, die so geschrieben haben, gesagt haben, es gibt eigentlich keine neuen Geschichten mehr, alle Texte beziehen sich aufeinander, es gibt nur Zitate von Zitaten und das wird eigentlich offengelegt, das wird als Stilmittel auch genutzt, dass man ganz offen darauf anspielt. Das war aber damals in der, also die Durchschlagskraft, die dieser Roman hatte, der wurde dann ja weltberühmt und wurde ganz, ganz viel gelesen. Also das war auf jeden Fall einer der ersten dieser Art, der so offen mit dieser Form umgegangen ist und auch durchschlagenden Erfolg hatte.
Mhm. Ja. Es ist ja auch ganz spannend, dass der Name William von Baskerville, der ist ja eine klare Anspielung auf Sherlock Holmes auch, weil also der so bekannteste, beliebteste Roman von Arthur Conan Doyle war ja eben The Hound of Baskerville und ist auch deswegen spannend, weil so ziemlich alle anderen Figuren, die in dem Roman auftauchen, historisch sind. Also quasi William und sein Novize Adson, das sind eigentlich die beiden einzigen, die jetzt eine reine Erfindung sind, aber Ubertino de Casale und Bernardo Gui und so weiter, das sind alles tatsächlich historische Figuren und auch der Disput, der im Roman stattfindet, den wir auch so ein bisschen anreißen, auch der ist historisch verbirgt. Also das ist irgendwie ganz spannend, wie Umberto Eco da so eigentlich, ja, wie Michel schon geschildert hat, da eben seine ganzen philosophischen Abhandlungen und so macht und dann mitten rein so eine Sherlock-Holmes-Geschichte baut.
Ja.
Vielleicht auch damit die LeserInnen dranbleiben. So.
Kann gut sein, ja.
Aber man darf auch nicht vergessen, also die Bekanntheit gerade, also jetzt alle drei Vorstellungen am Wochenende waren ausverkauft, beziehungsweise auch die Premiere.
Wow.
Und das ist halt so, dass die Leute den Film halt kennen, also viel im Hintergrund. Ich höre das immer wieder, also dass die Leute sagen, oh, ist mein Lieblingsfilm oder ganz toll oder das ist schon ein sehr gelungenes filmisches Meisterwerk, was es dort gab. Und das ist natürlich immer interessant, wenn man sagt, wie bringen die das eigentlich auf die Bühne und wie auch schon angeklungen ist, ist ganz klar, der Roman ist wesentlich komplexer. Also da gibt es viele, viele, viele Dinge und die von der Zeitung hatten zumindest geschrieben, dass sie alles verstanden haben und
gedampft
ist und dass man dem gut folgen kann. Also wir merken es auch darum, dass es dem Publikum gefällt und dafür macht man ja Theater natürlich.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Ja, ich kannte tatsächlich diesen Namen Umberto Eco auch jetzt eher in Assoziation mit diesem Film. Ich war mir selber, ich weiß nicht, wie bewusst mir das war, dass das Ganze überhaupt auf einen Roman basiert. Ich dachte tatsächlich auch, dass das erst quasi dieser Durchbruch war, dieser Kreative, als dieser Film dann rauskam, dass der quasi nochmal so in die Contemporary Popkultur so durchgebrochen ist, quasi damit. Aber klingt auf jeden Fall spannend. Ist das dann so, dass ihr euch jetzt mehr trotzdem an dem Roman gehalten habt, auch wenn ihr sagt, da können jetzt nur ein paar Themen oder Sachen wirklich angesprochen werden? Oder war der Film vielleicht auch so eine Mitinspiration, wie man das Ganze inszenieren könnte?
Und ich glaube, wenn man so starke Bilder im Hintergrund hat, die kann man ja, die möchte man auch nicht ausblenden.
Yeah.
Also natürlich spielen wir, also haben wir auch diese Inszenierung vor dem Hintergrund aller bekannten Vorlagen irgendwie auf die Bühne gebracht. Mhm. Und dann entscheidet man sich schon bewusst für oder gegen Dinge, die man übernimmt, die man anders machen möchte. Mhm. Es ist eine gute Mischung, glaube ich. Es ist ja auch eine eigene Theaterfassung. Also wir haben diese Fassung ja nicht selber geschrieben, sondern die gibt es von einem Verlag. Die ist schon in einer Form, die sich ihrerseits auch wieder bezieht, eben auf Buch und Film. Also es ist, glaube ich, eine gelungene Mischung aus allem, also aus allen Vorlagen. Was ich immer persönlich ganz interessant finde, ist, die SchauspielkollegInnen sind ja auch nicht frei von diesen Einflüssen, sage ich mal. Die haben natürlich auch alle den Film gesehen. Das finde ich immer ganz spannend, wie sich dann so ein David entscheidet, vielleicht auch, was macht er, was macht er nicht und so. Aber da kann er, glaube ich, selber mehr zusagen.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, aber eine super Überleitung. Also, wie hast du dich denn auf diese Rolle vorbereitet? So quasi, wie sieht überhaupt der Zeitraum aus, wo du anfängst, dich in diese Rolle reinzufühlen? Oder ist das eher so ein Ding, dass du reingehst und drin bist in der Rolle und dann bist du raus und dann war es das schon wieder? Also, wie sieht da dieser Prozess aus?
Also, während den Vorstellungen ist es natürlich so rein und dann wieder raus, klar, aber der Prozess selber beginnt für mich, also der Hauptprozess beginnt für mich am ersten Probentag, wenn ich das erste Mal auf der Bühne dann bin oder auf der Probebühne und einfach auch ausprobiere. Also ich bin da immer noch sehr, sehr neugierig im Entdecken auch von gerne auch neuen so Impulsen. So. Mhm. Und es ist so, den Film, den habe ich viel zu früh gesehen mit, ich glaube, 7 oder 8 Jahren.
Oh, okay.
Und der hat mich nachhaltig beeindruckt. Also ja. Im Guten wie im Schlechten. So. Also die Verführungsszene fand ich damals ganz toll und die Szene, wo sie Ron Perlman verbrennen, war irgendwie, das hat mich jahrelang noch traumatisiert irgendwie. Aber ich habe mir diesen Film jetzt nicht nochmal angeschaut, das mache ich irgendwie grundsätzlich nicht, dass ich mir dann genau das Werk nochmal ansehe. Mhm. Also das habe ich auch bei einer Flocke übers Kuckucksnest nicht gemacht, weil ich eh nicht gedacht habe, dass ich irgendwie jetzt Jack Nicholson channeln möchte oder so damals, und genauso möchte ich es jetzt auch nicht mit Sean Connery machen. Ich finde das ganz, ganz toll, was Sean Connery in diesem Film macht. Aber bei mir ist dann eher so, ich gucke dann eher andere Sachen. Also wenn ich jetzt schon irgendwie Sachen schaue, irgendwie, dann überlege ich mir eher so, welche Einflüsse kann ich sonst noch so rausziehen. So. Und dann ist da so ein bisschen Spock aus Star Trek drin, so ein bisschen Doc Brown aus Back to the Future. Also es sind dann eher solche so Sachen, cool. So ich denke irgendwie, ich suche mir dann so andere Mentorenrollen, weil das ist ja William von Baskerville ist ein ganz klarer Mentor, und das ist er einerseits sehr väterlich, ist in manchen Punkten auch freundschaftlich, und in anderen Punkten fragt man sich, wer ist jetzt der Erwachsene von beiden und so. Also das sind so alles Elemente, wo man natürlich auch immer gucken muss, wie man das natürlich austariert, dass nicht das eine dann zu viel wird oder das andere dann zu wenig und so. Aber eben was die Einflüsse angeht, bin ich bislang ganz gut damit gefahren, dass ich mich nicht mit dem eigentlichen Werk dann nochmal so stark auseinandersetze oder in dem Fall mit dem Film dann, weil mich das, glaube ich, auch so ein bisschen einschränken könnte, wenn ich jetzt nochmal so genau jedes Detail von Sean Connerys Performance da im Kopf hätte, dann würde ich wahrscheinlich teilweise noch auf der Bühne stehen und sagen, oh, jetzt machst du es aber ganz anders oder so, und ich möchte mich da gar nicht vergleichen. Also im besten Fall fände ich es schön, wenn Leute reingehen, auch gerne Leute, die den Film kennen, aber dann sagen, okay, das ist jetzt einfach eine neue Interpretation des Textes.
Klar, und
nicht unbedingt eine, wie auch immer, geartete Hommage an Sean Connery.
Ja, da muss man schon offen für sein können, dass jeder jetzt seine eigene Performance reinbringt, auf jeden Fall.
Weil ich bin auch einfach einen Tacken jünger als Sean Connery damals, das macht auch was aus, ich sehe nicht so aus wie er, und bei allen Sachen, die ich in seinem Spiel ganz, ganz toll finde, gibt es Sachen, die ich auch so gar nicht spielen wollte, ich persönlich. Also als Zuschauer ist das was völlig anderes, da habe ich das sehr genossen. So, ne?
Ja, gut, stimmt. Nicht alles, was man gerne sieht auf der großen Leinwand, ist vielleicht auch das, was man selber gerne replizieren möchte.
Wenn richtig, und es übersetzt sich ja im Theater dann teilweise auch völlig anders. Ne?
Genau.
Also es gibt Dinge, die kann man gar nicht so machen wie im Film. Andererseits kann man auf der Bühne Dinge machen, die wären im Film eher grenzwertig und so. Also das ist einfach auch so die Frage, wie dieses Medium anders funktioniert, und damit umzugehen ist, glaube ich, nicht unwichtig.
Klar, ja. Ich meine, die Umsetzung einmal von Buch zu Film und von Film oder Buch zu Theater, es ist ja alles nochmal, es ist ein bisschen wie dieses, ich habe mal ein bisschen was davon gehört, dass wenn Leute so von einer Sprache in der anderen was übersetzen, da immer so ein Kernstück ein bisschen
das
verloren
ist,
geht auch.
Das ist deswegen irgendwo spannend, meine Frau ist Übersetzerin und
ja?
sie beschreibt genau das, ne?
Also super,
dass man teilweise auch einfach nicht eins zu eins was übersetzen kann, sondern man muss eben schauen. Also weil wir auch teilweise einen völlig anderen Kulturkreis hierzulande einfach haben.
Absolut.
Und sich Dinge dann eben nicht so eins zu eins übersetzen lassen. Man muss teilweise einfach Synonyme für Sachen finden, auch teilweise ganz andere Bilder für Sachen finden. So, ne? Das ist
Alles hat so seine eigenen Konnotationen irgendwo auch.
Ich meine, das ist ja sowieso auch ein bisschen allgemein die Schwierigkeit immer mit Sprache, Film, Fernsehen, Theater, was auch immer, wenn es dann in die Übersetzung geht.
Ja,
es gibt auch viele Leute, die sich ja über die deutsche Synchro ein bisschen aufregen, dann in Film und Fernsehen jetzt.
Ja, zum Beispiel. Stimmt.
Aber ich meine, es ist ja
recht.
Ja. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall eine Herausforderung, so
auf jeden Fall.
Da auch den Witz oder die Message zu behalten, wenn man halt eben dann teilweise in 30 verschiedene Sprachen übersetzt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ihr habt ja vorhin erwähnt, das Skript gab es ja an sich so eigentlich schon. War das dann aber auch schon auf Deutsch oder musste das erst noch übersetzt werden in eine neue deutsche Fassung?
Nee. Also da gibt es vom Verlag, das ist eine deutsche Fassung. Das ist auch eine deutsche Bearbeitung des Textes. Die wurde auch schon mehrfach gespielt. Also die war ready to go im Prinzip.
Ah, super, voll gut.
Genau.
Okay. Ja, gut. Ich kann mir sonst vorstellen, dass das auch ein großer Arbeitsaufwand ist, wenn man das Ganze erstmal die essentiellen Teile von so einem, von seinem langen Roman, also dass man da gucken muss, dass sich da die richtigen Sachen herauskristallisieren in so einem Skript.
Ja, genau. Also selbst so eine Bearbeitung erstellen, das ist ein eigener Job. Also da musst du auch, wenn, wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, dann braucht man da auch einfach Wochen Zeit in der, also ja, genau. Und das war aber in dem Fall zum Glück nicht so.
Ist das auch so, aber generell was ihr auch macht? Oder ist das mehr so ein anderer Aspekt von Theater, den ihr jetzt nicht direkt übernehmt generell?
Es kommt immer drauf an, was halt, was das Projekt halt erfordert. Also wir haben Bearbeitungen gemacht. Ich glaube, als wir die Wanze gemacht haben vor 4 oder 5 Jahren, da hat Karin Eppler, die jetzt Regie geführt hat, bei Name der Rose, hat, glaube ich, selber die Fassung erarbeitet zum Beispiel. Oh, wow. Also das gibt es auch. Und natürlich gibt es dann auch noch Stückentwicklungen, wo man keinen, sag ich mal, Filmstoff oder Buchstoff vorher hat und selber zu einem Thema eher was entwickelt. Das ist dann auch nochmal ein ganz anderer Arbeitsprozess. Aber in der Regel, ja, das ist alles nochmal, sind alles nochmal Schritte, die man, wenn der Vorhang hochgeht, natürlich so nicht direkt sieht.
Ne? Genau, ja. Aber es gehört ja auch alles dazu.
Genau.
Ja, in dieser Spielzeit hatten wir Winnie Pooh, da hat die Kollegin die Übersetzung gemacht.
Stimmt, ja.
Ach was.
Und ja, das ist eine ganz spannende Geschichte gewesen, weil Disney hatte ganz lange die Rechte drauf, auch die Theaterrechte. Und die sind dann frei geworden und das ist mal lustig, wenn man eine Regisseurin fragt, du, was ist dann eigentlich so das Lieblingsstück gerade, was umläuft. Und alle denken, da kommt sofort Hamlet oder irgendwelche Sachen. Und sie sagte, also ich würde mich total freuen, Winnie Pooh auf die Bühne zu bringen.
Oh, wow.
Und dort ist halt so, dass die Kollegin sich hingesetzt hat. Also das ist halt viel Arbeit und das ist halt Arbeit nebenbei. Nicht der Alltag, dass man sagt, also ich mache jetzt hier eine bühnentaugliche Fassung. Und in dem Fall war es für 3 Personen und das haben wir jetzt in dieser Spielzeit im Herbst, hatte das Premiere 24, sehr, sehr erfolgreich gespielt.
Ah, super, das ist ja erfreulich. Also,
das wäre jetzt auch meine nächste Frage. So, je nachdem, welches Stück ihr macht und wenn ihr das ja dann auch teilweise aus englischen Fassungen übersetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es da so einen Durchschnitt gibt, aber so ungefähr die Übersetzung, wahrscheinlich auch je nachdem, wer das dann übernimmt, aber wie lange dauert denn das dann circa?
Also es ist nicht die Regel, sage ich mal, dass wir übersetzen. Dafür gibt es einfach Rechte und Verlage und da kommen die schon mit einer fertigen Fassung, die irgendwo da ist.
Okay.
Und manchmal macht es einen Sinn, nochmal reinzugucken, dass man sagt, okay, das klingt jetzt hier aber komisch oder so, dass man nochmal schaut, wie ist das jetzt eigentlich gemeint oder so. Aber das schaffen wir gar nicht. Also weil, David, du kannst sagen, wie lange man braucht, also was zu übersetzen, was irgendwie uns Sinn macht und dann auch also bühnentauglich ist. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich einen Roman übersetze, das ist eine Geschichte, oder eine Gebrauchsanweisung für einen Toaster. Also nee, aber das ist eben so, dass es eben für diese Bühne, für unsere Bühne auch die Größenordnung und so und richtig passt. Und da machen die Verlage schon, also leisten tolle Arbeit.
Ah, das
und
ist
hier ist es natürlich bei dem Umberto Eco so gewesen, dass also wir eine hohe Personage haben. Also wir haben viele, viele Leute, die auf der Bühne dort stehen. Und wir haben bei uns eigentlich nur 6 Schauspielplanstellen. Aber durch dieses inklusive Ensemble, was wir mit dabei haben, ist es halt so, dass wir alle Rollen besetzen können.
Das ist
und,
ja super.
Ja, es ist auch toll, weil irgendwie man hat das Gefühl, es passt so in die Zeit. Ne? Also wenn man jetzt wieder den Film nimmt, ne, da sind ja auch also wirklich Faces dabei, wo man sagt, da sind echt tolle, tolle Typen und Typinnen irgendwie mit dabei. Und das haben wir auch und das ist schon großartig, finde ich.
So, da sind wir wieder zurück im Studio. Wir sind nach wie vor hier mit den Mitwirkenden vom Theater Reutlingen, die Tonne. Und genau, wir sind weiterhin bei den Fragen zu dem Stück, der Aufführung und dem ganzen, dem Aufbau und der Planung. Jetzt hätte ich noch eine Frage zu dem inklusiven Aspekt, der vorhin schon angesprochen wurde. Wie genau sieht das denn aus? Also was ist denn überhaupt inklusive Arbeit beim Theater? Wie definiert ihr das?
Also das ist ein Aspekt, also man kann nicht sagen, lange bevor es den Begriff gab oder eher sozusagen so populär wurde, wie es gerade ist, dass jeder versucht, inklusiv zu arbeiten, haben wir das schon getan. Also das ist fast 20 Jahre her, wo wir gesagt haben, es gibt einfach auch unter den Menschen mit Behinderungen gibt es einfach sehr begabte Leute, auf die eine oder andere Art und Weise. Und wir haben angefangen, diese Leute auszubilden. Das heißt, also die haben zweimal in der Woche haben die wirklich 8 Stunden Unterricht. Und das ist von dem, was sozusagen ein normaler Schauspielschüler auch hat oder diesen Unterricht, den er auch bekommt. Also wir haben Dozenten dort, die dann eben je nach Bedürfnissen und meistens ist es eine individuelle Forderung, aber eben auch also Körperlichkeit, Rhythmus, Gefühl, Sprechen vor allen Dingen viel. Also wenn Kollegen Down-Syndrom haben oder so, ist es ganz oft schwierig mit dem Sprechen. Und da muss man eben spezielle Techniken versuchen rauszufinden. Und das ist nicht nach dem Schema F, sondern da haben wir ganz tolle Dozentinnen irgendwie, die sich damit beschäftigen und sagen, ja, probier mal so oder guck mal dort und solche Geschichten alles. Das ist bei uns schon ganz, ganz lange so, dass wir diese Kollegen haben und die sind, der David sagt es auch, also gerade einer flog übers Kuckucksnest und so und das ist schon toll, wenn man Leute mit da hat. Wir hatten 2024 zum Beispiel der Krüppel von Inishman, sagt man heute eigentlich nicht mehr, aber das ist so von Mike Turner ein Stück und dort spielt tatsächlich ein Junge die Hauptrolle, der in einem Rollstuhl sitzt und der und das war, glaube ich, das erste Mal so bei uns, dass das nicht ein Schauspieler ist, den man in den Rollstuhl setzt, sondern dass es eben ein Kollege ist, der tatsächlich im Rollstuhl sitzt und dort nochmal andere Aspekte einfach auch mit reinbringt. Ja. Und das ist spannend einfach. Das ist ganz oft so, also finde ich, dass Leute zu uns kommen und das sehr mögen. Also es gibt auch Leute, die das nicht mögen, aber es gibt Leute, die einfach sagen, hör zu, auf der Bühne, die sehen immer alle so toll aus, die können alle so gut reden, die können sich so toll bewegen und sowas alles. Aber wenn ihr dann so ein paar Typen mit dabei habt auf der Bühne, mit denen identifiziere ich mich mehr oder eher. Und das ist so eine Geschichte, die sehr interessant ist. Es ist jetzt auch so, dass wir mit der Staatlichen Schauspielschule zum Beispiel in Stuttgart kooperieren und das ist sehr interessant für die angehenden Schauspielerinnen und Schauspieler, dort einmal mit unseren Leuten Szenenstudien zu machen oder 2 Tage irgendwie zu üben und weil es ganz oft weniger mehr ist, also so ein Spruch vom Theater, und wenn da so ein Bartiti steht und erstmal gar nichts macht und trotzdem eine wahnsinnige Bühnenpräsenz hat, da muss man gucken, aber da kann David mehr dazu sagen. Aber natürlich ist das eine andere Form der Darstellung einfach auf der Bühne.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es sind irre Typen, irre Menschen, also Rosi dort großartig als Vertreterin dort auf der Bühne, wo ich sage, kriege ich so nicht. Also sehe ich so nicht. Und es ist erstmal ein anderer Hingucker. Es ist eine andere Geschichte. Und den Kollegen macht es Spaß. Und wirklich, also da sind sehr, sehr begabte Leute mit dabei. Und dass das nicht so einfach ist, im normalen Theateralltag diese Leute auf die Bühne zu bringen, wo man einfach sagt, also was gehört alles dazu, wenn ich einen E-Rollstuhl, muss ich das ganze Bühnenbild anpassen, bis hin zum Kostüm, bis hin sonst was alles. Also das ist nicht einfach mal so gemacht.
Ja.
Wir haben dann auch im Hintergrund Jobcoaches, die einfach mit dabei sind, die am Abend helfen mit Mikroport, Umzug und so, schneller Umzug, der mit dabei ist. Also da ist schon ein ganzer Tross mit dabei an Leuten und Hintergrund. Aber wir finden, dass es einen Mehrwert hat und dass es toll ist fürs Zusehen, aber toll eben auch fürs Ensemble.
Ja, klingt auf jeden Fall danach. Ich meine, also ja, das ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, nochmal so ein zusätzliches Layer an Komplexität, wenn eine Person, so wie du gerade gesagt hast, jemand mit Behinderung, gerade bei so einem Stück die Hauptrolle spielt und quasi eine Figur spielt, die ja auch eine Behinderung hat oder zumindest so benannt wird in dem Titel des Stücks. Und ja, also Barrierefreiheit geht natürlich auch einen weiten Weg hin, aber es ist auf jeden Fall, also finde ich richtig gut, dass ihr das macht und das zeigt ja auch davon, dass ihr auch tatsächliches Interesse dabei habt, diese Menschen auch wirklich
zu inkludieren.
Genau, zu inkludieren.
Genau, das ist nämlich, das ist auch irgendwie so ein Punkt, der mir immer wieder sehr, sehr wichtig ist, eben Inklusion auch. Und und ich finde es ist ja auch super wichtig, vor allem auch wenn man, sage ich mal, eben Menschen mit Behinderung auf die Bühne bringt, schafft man eine ganz klare Präsenz. Und finde ich auf jeden Fall sehr wichtig und gut.
Ja, Ja gut, ihr habt es vorhin schon erwähnt, dass es da quasi Dozentinnen und Dozenten gibt, die sich dann mit diesen SchauspielerInnen genauer befassen, quasi damit das Ganze auch so funktioniert und auf die Bühne gebracht werden kann. Sind das Leute, die quasi von extern kommen und quasi schon eine Art Ausbildung in dem Bereich gemacht haben, oder gehören die quasi zu euch zum Theaterteam und sind eine Gruppe, die sich quasi einfach mit dem Thema intensiver befasst?
Also sie gehören zum Theaterteam. Es gibt ganz, ganz wenige Ausbildungsplätze in Deutschland, wo tatsächlich Menschen mit Behinderung also ein solches Studium absolvieren können. Und das ist für viele auch sehr schwierig, ne? Also man muss sagen, also was macht der Rollifahrer, wenn die anderen Ballettunterricht haben? Also was lasse ich mir einfallen dort oder andere Sachen? Also wo gehören die dorthin, sage ich mal, an diese Hochschule, oder muss man sich was Eigenes überlegen? Weil es ist erstmal ein Prozess, jetzt zu gucken, wo man sagt, ja klar, der kann das nicht, das funktioniert so nicht. Aber wir haben festgestellt für uns jetzt, dass es ganz oft interessante Übersetzungen gibt, wo man sagt, es ist klar, der kann jetzt nicht aufstehen und dort und dort, aber was kann man machen? Und da entstehen ganz oft künstlerisch, finde ich, Augenblicke oder Sachen, die ich sehr, sehr wertvoll finde und die wertvoll generell fürs Theater sind und wo man sagt, das ist jetzt nicht, oh Gott, der Arme oder sonst was alles, sondern also ich möchte sehr gern von unseren Darstellern, die auf der Bühne sind, die sollen einfach auf Augenhöhe sich alle begegnen, ja, ne? Und nicht irgendwo einen Bonus haben oder irgend sowas in der Richtung, sondern sagt, das ist hier ernsthaftes Theater, was wir spielen, und die Leute gehören dorthin, weil sie eben dort diese Begabung haben. Aber nicht, weil wir sagen, okay, das muss jetzt auch so sein oder da ist jemand, sondern es ist einfach ein großer, großer Mehrwert fürs Theater, finde ich. Und weiß nicht, David, wie geht dir das mit den Kollegen?
Ja, ich mache das ja jetzt auch schon 7 Jahre jetzt. Und also ich, bei mir war es so, dass ich anfangs, glaube ich, durchaus gewisse Berührungsängste da hatte.
Okay.
So, also ganz einfach, weil ich war es einfach gewohnt, in Anführungszeichen eben normales Theater mit in Anführungszeichen normalen KollegInnen zu spielen. So. Und es war dann aber eben so, dass ich mich, glaube ich, schon nach der ersten Produktion immer auf diese große inklusive Produktion dann sehr gefreut habe, weil dann tatsächlich auch da immer wieder Impulse kommen, die du halt von niemand anderen so kriegen würdest, ne? Also und ich muss da sagen, das, wo es für mich am allerbesten in jeder Hinsicht funktioniert hat, war eben einer Flug übers Kuckucksnest, weil zum einen meine Hauptfigur eben eine war, die eben auch das Chaos liebt und embraced irgendwie so. Also okay. das hieß, also wann immer dann jemand irgendwie anfängt, eine Etüde oder so für sich dann zu spielen, konnte ich volle Kanne mitmachen. So, weil ich wollte ja eben dieses System erodiert sehen und
ja,
so. Ne?
Ja.
Also das ist natürlich mit so einer Rolle dann auch eben ganz, ganz toll und auch natürlich auch sehr, sehr leicht dann darauf, damit umzugehen. So, ne? Und ja, also das finde ich immer wieder, ja, tatsächlich eine Bereicherung so, weil es mich persönlich auch immer wieder wach hält und, man kann eben nicht oft dann Business as usual machen, sondern es gibt immer wieder Momente, wo man dann komplett Neues entdeckt, so gemeinsam
Fall.
Und so. Ja. Und wie Enrico aber eben auch sagt, so dass das eben jetzt nicht, also jetzt nur in Anführungszeichen Inklusion aus der Güte des Herzens oder so ist, sondern dass es dann eben, dass man eben immer auch nach einem künstlerischen Mehrwert sucht, das finde ich persönlich auch ganz entscheidend, weil das ist, wie ich finde, der einzige Weg, also Inklusion auch wirklich so an die Menschen zu bringen, dass man sagen kann, es ist auch richtig und wichtig, dass sie da sind. Ne? Also
das fängt
ich glaube, weil in dem Moment, wo man das Gefühl hat, ne, das ist jetzt irgendwie Mitleidsbesetzung oder so, finde ich persönlich dann fast schon wieder wesentlich problematischer, als wenn man es ganz weglässt. So.
Ja,
also,
das ist, ne?
Also
das ist schwer, das auf die richtige Art und Weise zu machen, sage ich
absolut
jetzt mal.
Ja,
aber ich glaube, also man sieht es dadurch, dass so wie du davon berichtest, du genauso viel davon lernst, wie die dabei lernen, während sie quasi ausgebildet werden. Und das ist ja letzten Endes auch das Ziel. Also deswegen, ich tue mich auch manchmal schwer mit dem Begriff Inklusion, weil ich nicht ganz weiß, womit, also auf was das jetzt bezogen ist, weil für mich Inklusion bedeutet Inklusion von ganz, ganz vielen Gruppen, die vielleicht jetzt unterrepräsentiert sind.
Auf jeden Fall.
Deswegen, das war auch nochmal deswegen die Frage. Aber gut, also vielen Dank auf jeden Fall für die Antwort.
Genau, ich hatte ja auch noch ein Ding, und zwar einmal auch nochmal zu dem eben mit den Kollegen mit Behinderung. Es ist ja auch so, dass es eben ganz oft auch in der Gesellschaft ja eben einfach so ist, dass sich die Gesellschaft, nenne ich es jetzt einfach mal so, den einfachsten und kürzesten Weg gesucht hat und dementsprechend halt eben für Menschen mit Behinderung, sei es jetzt körperlich oder geistig, ganz oft der Weg zum Alltag ja auch einfach versperrt ist und solche Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel sich auszudrücken, vor allem wenn halt Sprache vielleicht teilweise ein Problem ist, über Schauspiel kann man sich ja körperlich ausdrücken, man kann sich über ganz viele verschiedene Arten und Weisen ausdrücken und ich finde, es ist halt auch ein wichtiges Thema, da erstens mal mehr Inklusion zu schaffen, mehr Sichtbarkeit und vor allem auch, es ist halt nämlich immer, hat das irgendwie so, oder zumindest von außen betrachtet, glaube ich auch, kann es schnell mal eben, wie David auch schon meinte, diese Wirkung von Mitleid haben. Mhm. Und deswegen ist es halt, glaube ich, auch super wichtig, eben wie du eben meintest, diese Stärken ganz zu betonen, weil...
Exakt, ja.
Eben, weil das ist immer so, ich weiß nicht, wie ich das dann auch sagen wollte, weil im Endeffekt, das sind trotzdem auch, das klingt jetzt sehr blöd oder banal, die Aussage vielleicht, aber so auf der einen Seite, es sind trotzdem auch Menschen wie wir, und wie jeder hier im Raum, natürlich wurden wir genauso sozialisiert, dass Behinderte eben meistens am Rand der Gesellschaft wandeln.
Ja.
Und deswegen, ich bin super fasziniert davon auch ein bisschen. Einfach, dass es so, ich habe das nämlich tatsächlich noch nicht mitbekommen, einfach jetzt hier, euer Theater ist da das Erste.
Ja.
Und ich finde es super.
Ja,
also, es ist auch so eine Geschichte, du wolltest.
Ich kann nur noch berichten, also was ich ganz schön finde, also wo ich es immer ganz stark merke, auch dadurch, dass die KollegInnen mit Behinderungen eben diese Ausbildung bei uns bekommen, wenn ich mit einer Regie mich zusammensetze, wo ich die Dramaturgie mache und dann mit der Person spreche über die Besetzung, dann kann ich mit den Kollegen im Prinzip im Kopf genauso arbeiten wie mit klassisch ausgebildeten KollegInnen, weil ich im Prinzip dann der Regie genau sagen kann, hör mal, in der Rolle sehe ich den oder die aus den und den Gründen und da ist mittlerweile nach den 4 Jahren, die ich da arbeite, in meinem Kopf auch keine Sperre mehr zwischen diesen beiden Gruppen, weil natürlich überlege ich mir ja auch bei klassisch ausgebildeten KollegInnen, wo sind da die Stärken, wo sind da vielleicht die Sachen, wo man aufpassen muss, wenn man jemanden irgendwie besetzt.
Ja.
Und das ist eine ganz, ganz praktische Erfahrung, die ich da gemacht habe, wo ich denke, es geht. Also wenn man es richtig aufzieht, dann geht es problemlos.
Das ist ja auch das Ziel davon, oder?
Genau.
Also, dass am Ende gar nicht mehr diese Unterscheidung gemacht wird, sondern es ist einfach...
Ja, tatsächlich, aber auch das Mindset, das eigene Mindset ändert sich auch tatsächlich, muss ich sagen. Also, weil ich weiß noch, wie vor ein paar Jahren irgendwie so dann eine Freundin oder so auf jemand ein Stück gesehen hat und gedacht, Mensch, das ist ja der Wahnsinn irgendwie, ne, wie inklusiv das ist. Und ich so, ach so,
ja.
Stimmt eigentlich, ja. Also, mir war das so überhaupt gar nicht mehr im Kopf gewesen.
Genau.
So, ne? Also, sowohl, dass es doch irgendwie immer noch so eine Novelty ist, so in Deutschland, als auch, dass das irgendwie in irgendeiner Form was Besonderes ist, weil es sollte ja nichts Besonderes sein.
Ja, eigentlich
ist
ja nicht,
In der Theorie ist es das ja nicht. Genau, und um da aber wieder den Kreis zu schließen, aber dafür, dass es eben nichts Besonderes sein soll, muss dann eben auch eine gewisse Qualität dann
eben, das ist ja eben auch so ein bisschen
vonstatten gehen, so auf der Bühne. So. Das ist mir dann immer auch wichtig, so dass es... Wie wir jetzt schon zum dritten Mal sagen, also kein Mitleidsding ist, sondern dass man wirklich sagt, man will was machen, was Leute auch sehen wollen.
Dann. Ja.
Also interessant war einfach die Karen Eppler, das war wirklich ihre erste inklusive Arbeit.
Mhm.
Also, und die kam dann immer rein bei uns, den langen Flur, und dann irgendwie kam sie vorbei und sagt, ich lerne jeden Tag. Ich dachte, ich kenne schon viele Sachen vom Theater und alles Mögliche. Und das meinte sie positiv.
Ja.
Ne? Also das sind plötzlich erstmal Hürden oder plötzlich irgendwelche Geschichten, wo man denkt, oh Gott, also so viele Leute jetzt plötzlich und jeder hat irgendwelche eigene. Und man muss sich drauf einlassen und dann funktioniert es aber. Aber sie kam echt so oft vorbei und sagte, wow, eine unheimliche Herausforderung. Aber es gibt nicht so viele. Auch also Regisseurinnen und Regisseure, die sich erstmal so darauf einlassen. Es gibt aber wiederum welche, die extra zu uns kommen und sagen, ich will inklusiv arbeiten, ich möchte das gern lernen. Und so, also es hat auch diesen anderen Effekt. Und Ja, möglich ist das Ganze auch, weil es eben ein Sondermodell ist. Ne? Also das Modell bei uns, die meisten der Kolleginnen und Kollegen sind dort bei der Bruderhausdiakonie angestellt. Das heißt, sie haben ihren normalen Arbeitsalltag. Mhm. Und Dienstag, Donnerstag kommen sie zu uns, also machen die unterschiedlichsten Sachen in der Produktion. Aber für die ist das eben auch ein toller Ausgleich. Es ist aber auch für uns gut, einfach zu sagen, wenn es nicht funktioniert oder wenn man eine schlechte Zeit hat oder sonst was alles, haben wir das Ideal A mit diesen Jobcoaches, also diese Leute wirklich, also es ist manchmal so, dass Theater an Grenzen geht, dass man plötzlich weinen muss oder irgendwelche Sachen nicht versteht und so. Und da ist immer jemand, der mit rausgehen kann und dann sagen kann, komm, wir reden jetzt hier mal kurz oder mach mal kurz eine Pause und so weiter. Und das finde ich ein ganz wichtiges Setting. Ne? Also ich habe es vorhin schon angesprochen, es ist nicht einfach mal so und umgelegt, sondern dass man einfach sagt, da tragen alle mit dazu bei, eben auch diese Kooperation mit der Bruderhausdiakonie, die sagt, wenn die Leute am Wochenende, da findet Theater oft statt, die kriegen dann einfach auch einen freien Tag dafür als Ausgleich und so. Also das ist über mehrere Jahre eine gewachsene Geschichte, lässt sich aber nicht eins zu eins erstmal so in jede andere Stadt verlegen, weil da, finde ich, muss man wieder eigene Sachen finden und gucken. Aber erstmal so als Grundmodell ist es interessant. Und,
Doch, auf jeden Fall. Werden die inklusiven TeilnehmerInnen dann eigentlich auch in anderen Teilbereichen des Theaters integriert oder ist es momentan hauptsächlich für Thema so Stage-Performances, quasi Schauspiel? Ist das so der Main-Fokus?
Es ist für Schauspiel. Okay. Also ganz klar, also dort fokussiert uns, also es gibt reine Theater mit Menschen mit Behinderung, Hora, Rambazamba in Berlin und sowas alles. Ah. Die haben teilweise ihre Werkstätten dort noch rein integriert. Bei uns ist aber, also finde ich das Interessante, dass diese Kolleginnen und Kollegen eben alle auf der Bühne stehen, mit Schauspielern, die eben von einer Schauspielschule kommen und jahrelang irgendwie auf der Bühne waren. Also dieses im wahrsten Sinne des Wortes Inklusion, dass man sagt, es ist gemischt.
Ja.
Und sehr schön ist manchmal, wenn Leute zu mir kommen, wer von denen war denn jetzt irgendwie, hatte deine Behinderung und wer hatte keiner, ne?
Ja.
So sagt er, kriegst du das selber raus. Außerdem, wo ist das jetzt wichtig?
Genau, genau.
Und also ich finde das eine tolle Arbeit, auf die sich alle Beteiligten dort irgendwie eingelassen haben. Und ich fand auch noch einen wichtigen Aspekt einfach bei dem Sommertheater, dass sie Karin Eppler ganz toll mit Filmmusiken zum Beispiel oder mit Musiken gearbeitet hat, also zu dieser Bühne auch. Und sagt, also da taucht man immer wieder, finde ich, in die Welten dort ein, wie man sich das so ein bisschen im Mittelalter vorstellt. Oder also auch Spannung zu erzeugen und die Sibylle Schulz, die dort eben Bühne und Kostüm gemacht haben, haben sich ja schon, finde ich, was sehr, sehr Tolles und auch Geheimnisvolles ausgedacht, ne? Weil was gehört zu einem Krimi einfach noch mit dazu und weil es gerade draußen geregnet hat, auch immer, also nicht nur geregnet, es hat richtig geschüttet, gerade einmal in eurem tollen Fenster hier, wenn man rausgucken kann, eben auch nochmal, wir haben die Bühne zweimal aufgebaut.
Oh, wow.
Das heißt, also bei uns um 17 Uhr, wenn normal 20 Uhr ist, läuft ein Anrufbeantworter und dort können einfach das Publikum anrufen. Also es fällt nicht aus, sondern es gibt eine Indoor- und eine Outdoor-Variante.
Wow, super.
Das heißt also, so viele verregnete Sommer, die wir schon erlebt haben, wo man sagt, also mehr als die Hälfte der Stücke mussten drin stattfinden. Aber es ist eine andere Geschichte. Natürlich ist es toll, wenn ich dort mit einem Getränk meiner Wahl irgendwo im Hof sitze und mir an einem, so war jetzt der letzte Donnerstag die Premiere, ein wirklich lauschiger, idealer Sommerabend, nicht zu heiß, nicht zu kalt und ich kann noch nebenbei was trinken und so. Ja. Also das kommt noch mit dazu. Es ist einfach, es ist so ein Flair, was irgendwie dieses Besondere, deswegen tun wir uns das auch an, Sommertheater, weil es ist für alle, für Technik und alle Beteiligten natürlich eine riesen Herausforderung. Das ist auch ein Schulhof, das heißt also auch die Schule hilft uns dabei, es ist eine Kooperation und eine Musikschule ist mit dabei, also in diesem Hof, die mit dabei sind. Und das heißt also allabendlich, wenn nicht gerade Wochenende ist, Stühle einpacken, Stühle auspacken und sowas alles. Die Leute kommen und mal so eins fix drei es verändern und auf Theaterhof umtrimmen.
Ja.
Aber Es ist etwas, was viel, viel Spaß macht und die Leute, die dort reingehen, sind sehr, sehr dankbar und sagen, oh Leute, tolles, tolles Ambiente.
Ja, gut, ja, das Risiko ist natürlich immer da bei Open-Air-Sachen, dass es halt mal regnet oder nicht, aber ist auf jeden Fall super, dass man dann immer eine Alternative auch zur Hand hat. Also vielleicht gerade bei dem Stück, der Name der Rose, wie sieht es da aus? Also wenn das jetzt nicht beim Spitalhof stattfindet, sollte es regnen, was ist da denn der Plan B?
Dann sind wir in unserem Theaterhauptbau in der Jahnstraße 6, also das ist 7 Minuten vom Spitalhof zu Fuß entfernt.
Ah,
also genau.
Ja. Super. Und das wird dann immer kurzfristig entschieden, ob es dann doch
Indoor 2 Stunden vorher, okay. In der Regel, genau, weil ab da lässt sich relativ verlässlich dann auch anhand von diversen Apps und dem Deutschen Wetterdienst und so voraussagen, ob es funktioniert oder nicht.
Ja. Genau. Ja, gut. Genau. Aber auf jeden Fall sehr viele Aspekte, die da reingehören. Jetzt auch wir, wo wir angefangen haben von einem Kostümbildnern und so weiter zu reden, ist mir auch wieder aufgefallen, das sind natürlich auch Teilaspekte vom Theater, an die man eigentlich gar nicht denkt. Ja. Deswegen gerade jetzt der Blick hinter die Kulissen ist immer ganz gut. Aber genau, ich finde es natürlich auch super, dass nicht nur Inklusion hinter den Kulissen stattfindet, sondern auch auf der Bühne. Ich finde auch immer, das sind zwei unterschiedliche Sachen zu sagen. Man zeigt Inklusion oder Diversität und man
schreibt es in seine Bio.
Genau, genau. Oder lässt es auch mal erhören. Also Leute wollen ja nicht nur gesehen werden, sie wollen auch erhört werden. Und finde ich richtig gut auf jeden Fall. Genau, wenn wir schon bei der Planung sind, wie sieht das oder wie sah es bei diesem Stück jetzt spezifisch aus von der Idee, hey, lass uns der Name der Rose aufführen bis hin zum fertigen Projekt, dass das jetzt alles auch wirklich stattfindet. Wie war da die Zeitspanne? Also mit wie vielen Monaten, Wochen muss man da im Schnitt rechnen, damit man das Ganze auf die Beine bringen kann?
Naja, in der Regel, wir versuchen immer spätestens 1,5 Jahre vorher unseren Spielplan festgelegt zu haben.
Wow.
Realistischer ist, dass wir es 1 Jahr vorher schaffen, oder? Aber naja, also so, und da fängt man dann an. Also da überlegt man sich dann, was wollen wir machen? Mhm. Wir sind ja ein kleines Team am Theater, die Vorschläge zur Spielzeit macht die Dramaturgie mit der Intendanz, also Enrico, die andere Kollegin und ich. Mhm. Und dann bespricht man sich im größeren Team, ob das gute Ideen sind, überlegt sich, wer könnte Regie machen. Und so fängt das Ganze an. Das hat man als erstes eigentlich den Titel und wer macht Regie. Dann die folgenden Monate wird erstmal an der Fassung vielleicht so ein bisschen geschaut, was will die Regie daraus arbeiten, was will man damit machen. Mhm. Man besetzt die Rollen eben. Und die harte Arbeit für das Projekt geht meistens so 6 Wochen vor der Premiere los. Da treffen sich alle, also klar, dann gibt es noch so kleine Steps, dass vorher mit der Technik besprochen wird, wie genau sieht die Bühne aus. Da gibt es dann so eine Bauprobe, nennt sich das, wo man tatsächlich mit der Technik mal die Bühne abgeht und schaut, funktioniert das alles so, wie man das will.
Ah, okay.
Genau, und die konzentriert laufende Arbeit, das sind aber die 6 Wochen vor der Premiere in der Regel, wo dann auch die Technik das Bühnenbild erstellt, während man mit der Truppe, die nachher auf der Bühne zu sehen ist, schon auf der Probebühne zugange ist und da wirklich dann jeden Tag 8 Stunden probt. Jetzt beim Sommertheater haben wir tatsächlich auch samstags geprobt.
Oh.
Das ist auch nicht immer der Fall. Oft ist nur Montag bis Freitag.
Mhm.
Aber es ist halt auch eine sehr intensive und große Produktion. Enrico hat es eben gesagt, 14 Leute sind auf der Bühne.
Ja.
Genau. Und diese 6 Wochen sind dann eben sehr intensiv.
Okay.
Also weil da alles eben zusammenkommt. Kostüme werden finalisiert, Bühne wird finalisiert und die SpielerInnen proben schon. Genau.
Okay.
Und die Kollegen spielen ja teilweise am Abend noch andere Stücke. Also das
ist
ja nicht nur so, dass die jetzt jeden Tag dort kommen und so, sondern es ist ganz oft so, also wir haben zum Beispiel mit dem Tatortreiniger, waren wir dann noch in Stuttgart eingeladen zu einem Festival, aber es gibt einfach die unterschiedlichsten Stücke, wie Kinder- und Jugendtheater oder so, wo teilweise früh 10.30 Uhr dann eine Vorstellung ist oder eben am Abend ganz normal und dann wird dann halt bis 14 Uhr geprobt. Und am Abend muss man wieder jemand anderes sein.
Ja, das heißt, es ist für die SchauspielerInnen in dem Sinne auch ein bisschen so eine doppelte Arbeit, weil man sich ja zum einen auf eine Sache vorbereitet, während man die andere Sache schon performt. Gibt es da vielleicht auch irgendwie mal Schwierigkeiten, wenn man zwei vielleicht gerade sehr unterschiedliche Rollen hat, dass man sich da vielleicht in die eine nicht so ganz reinfühlen kann wegen der anderen oder so? Oder hast du das Gefühl, dass man das ganz gut so trennen kann?
Ich glaube, das war für mich nie so das Problem. Es ist, wenn dann eine Energiefrage. Weil ich immer so denke, also ich habe so eine gute Vorstellung pro Tag in mir und, und bei der zweiten wird es dann manchmal so ein bisschen schwieriger. Weil es ist so, weil ich mittlerweile so an einem Punkt bin, also ich mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen, dass irgendwie sich mein Körper automatisch auf ein Stück einstellt, dass ich genau weiß, wie viel muss ich vorher schlafen, kann ich am Abend davor was trinken oder nicht. Also so ganz banale Fragen und so, über die ich mir dann komischerweise gar keine Gedanken mehr mache, weil ich einmal weiß, der Körper hatte so seinen Modus und also seinen Energiesparmodus oder so ne? Und kann das selbst austarieren dann so. Und das ist natürlich, gerade in Probenphasen hat man das natürlich noch nicht so intus. Also das heißt, ich muss dann erst wieder quasi mich darauf einstellen, wie viel Energie braucht dieser Abend so, ne? Also, und wenn man dann eben dann noch Vorstellung hat und so, dann kann das durchaus herausfordernd sein. Also meistens auch dann immer Richtung Silvester ist es so, weil wir an Silvester auch zwei Vorstellungen immer am gleichen Tag dann noch haben.
Oh, und
so.
Wow.
Aber ich sag mal so, es ist immer noch kein Vergleich eben zu, also jetzt auch anderen Theatern, an denen ich früher gearbeitet habe, so, ne? Also gerade ich war auch am LTT früher und da war das Arbeitspensum nochmal ein ganz anderes so.
Ah, okay.
Also ich habe schon das Gefühl, dass ich immer wieder auch die Möglichkeit zur Regeneration dann habe. Und aber um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, also für mich ist es jetzt gar nicht so schwierig, also weil, ne, jede Bühne riecht irgendwie anders, jedes Kostüm sitzt irgendwie anders, macht einen anderen Bewegungsablauf in einem und so. Also das sind, und dann hat man eben noch die KollegInnen, die dann irgendwie entsprechend ja auch ganz anders auf einen reagieren.
Klar,
und so. Das heißt, damit hatte ich irgendwie noch nie Schwierigkeiten. Es ist eher so, dass wenn die Figuren ganz weit auseinander sind, ist es für mich einfacher, als wenn sie so Überschneidungspunkte haben. Da kann es dann manchmal passieren, dass man denkt, hä, Moment, also
dass man da nicht reinrutscht.
Die Bewegung, die habe ich heute Morgen schon gemacht, so ungefähr. Also ne, das finde ich fast schwieriger, als wenn man so ganz klar getrennte Typen hat, wo ich sagen kann, ja, also da ist so keine Verwechslung möglich.
Ja.
Alles, das finde ich auch, also die große Herausforderung, der Unterschied, wir hatten es gerade vorhin ja von Fernsehen oder Film und zur Bühne. Am Abend spielt man halt einen Charakter durch.
Ja.
Beim Film muss das dann da sein in der Sekunde, aber sind meistens nur kurze Takes, die ich dort irgendwie bringe. Also da muss man sozusagen alles zusammenhalten, wieder, dass das eben auch einen Schluss gibt. Aber allabendlich dort eine Figur durchzuspielen, finde ich energetisch oder sonst was, dort anderthalb bis zwei Stunden einfach einmal durch. Und der Charakter hat ja auch Wandlungen und alles Mögliche. Und das finde ich einen riesen Unterschied. Ne? Und dann also mit einer Bühnenpräsenz, also wo beim Film ja eher Kleinigkeiten mit dem Auge, wo sitzt die Kamera, nochmal das andere Auge, wo schaut es hin, ist es einfach hier allabendlich, also wenn bei uns im großen Saal für 194 Leute, aber teilweise eben auch für mehr sowas alles, eine Bühnenpräsenz hinzukriegen und die wirklich von vorn bis hinten, also es ist eine Riesenherausforderung, finde ich immer wieder, ne? Und ja, eine spannende Geschichte. Und wie David sagt, man lernt dann im Laufe der Zeit, sich energiemäßig so hinzubringen, dass das passt.
Ne? Ja.
Aber es gibt natürlich auch Tage, wo man nicht so gut drauf ist, wo man irgendwie auch teilweise ein bisschen erkältet ist oder irgendwelche Sachen, gerade Gesangsgeschichten. Ne? Also hier, als wir den Queen-Abend hatten, ne? Wo am Anfang es hieß, du machst ein Lied und am Ende hast du den ganzen Abend gesungen.
Wow. Und noch Klavier gespielt.
Okay. Also wo ich dachte,
mit drei Wochen netto Probenzeit.
Hart, okay.
Das sind dann echt Herausforderungen.
Ja.
Aber es war cool, es war richtig cool.
Nicht schlecht. Ja, mit so einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir kommen wahrscheinlich langsam zum Ende schon von diesem Interview. Da würde ich jetzt gerne noch fragen, welche weiteren Stücke im Sommertheater, also vielleicht noch gespielt werden, was schon gespielt wurde. Wie da die, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die Setlist aussieht.
Achso, ja, Sommertheater ist bei uns natürlich immer nur diese eine Produktion. Also wir spielen jetzt Name der Rose, hat jetzt ja Premiere am 10.7. und wir spielen es jetzt immer mittwochs bis samstags um 20 Sonntag. Uhr und sonntags um 18 Uhr. Bis einschließlich 3. August.
Alles klar, okay.
Genau.
Super. Ja gut, dann würde ich sagen, an der Stelle möchten wir uns bei euch bedanken dafür, dass ihr hier dabei wart und dafür, dass wir so viele tiefe Einblicke jetzt bekommen haben in die Theaterwelt.
Danke, dass wir kommen dürfen.
Ja, genau, danke schön. Gar kein Problem. Genau. Und zum Abschluss haben wir noch ein Lied dabei, und zwar Ein Freund, ein guter Freund von den Comedian Harmonists. Das hast du mir, glaube ich, auch mitgebracht, Michel, für heute.
Genau, das habe ich mitgebracht, weil das ein kleiner Teaser in Bezug auf die kommende Spielzeit ist.
Oh.
Ja.
Okay.
Genau.
Okay, okay, dann hören wir einfach mal rein und lassen uns überraschen. Oh. Und genau. Wir waren die Wüste Welle, wir laufen auf UKW 96,6 MHz und genau, wir hören uns dann bald wieder.
Genau, mein Name ist Ivan.
Und ich bin David. Tschüss.